damit mich nachher beim Essen nicht zu viele fragen. Wir haben 7 Enkel. Und freuen uns, dass die alle in derselben Straße, beziehungsweise die eine leider eine Straße weiter von uns wohnen, was ja für Pastoren ein ganz ungewöhnliches Geschenk ist, wenn die Familie in der Nähe ist. Meine Frau war Pflegedienstleiterin einer Sozialstation bei uns im Dorf bis vor 3 Wochen und ist jetzt freiberufliche Gutachterin für den medizinischen Dienst. Und ja, wir sind sehr gespannt auf das, was uns dieses halbe Jahr oder dreiviertel Jahr bringen wird. Dass es ein wunderbares Fest gewesen ist, das ihr gefeiert habt, das habe ich ja nicht nur jetzt gehört, sondern schon im Verlauf der vergangenen Woche. Es war zwar ein Abschied, aber doch wohl einer, der weniger von Wehmut als vielmehr von Dankbarkeit geprägt gewesen ist. Wenzkes haben ja mehr als ihre berufliche Existenz in diese Gemeinde investiert und viele haben das wohl wertgeschätzt und unterstrichen. Sören Kierkegaard hat vor 200 Jahren einmal über geistliche Erfahrungen gesagt, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die angefochtene Stunde. Stunde nach der heiligen Stunde ist die angefochtene Stunde. Das heißt, danach kommt es noch manchmal zu turbulenten Situationen. An den Tagen nach dem Fest erscheint nämlich der Alltag grauer als sonst. Scheinbar hat sich das Leben eingetrübt und es scheint nicht weiterzugehen. Die Vergangenheit lässt sich ja auch nicht in die Zukunft verlängern oder übertragen. Und einfach wird es auch nicht. Zeiten des Abschieds sind auch Zeiten des Anfangs. Vor der Zukunft haben viele Menschen Angst. Gerade in solchen Zeiten, die politisch unsicher sind, ist es für viele eine beängstigende Situation, nach vorne zu schauen. Sie fürchten, es könne nur noch bergab gehen. Das Unbekannte ist ihnen unheimlich. Und wer wollte es ihnen verdenken? Sie sind starr vor Angst. Menschen greifen dann nach rettenden Strohhalmen in Tradition oder Ideologie. Tradition steht dabei für die gute alte Zeit. Damals, als wir noch begeistert waren, als die Gemeinde blühte, als wir uns über große Taufen freuten, als alles noch nicht in Frage gestellt wurde. Als ich meinen ersten Gemeindehelferdienst in Berlin-Steglitz hatte, da träumten die Alten von den Zeiten der Baracke. Im Krieg war die Kapelle zerstört worden, die Schweden hat eine Notkirche gespendet und dort hatte man ganz besondere geistliche Erfahrungen gemacht. Aber nun hatte man wieder ein Kirchengebäude, alles war normal, alles war üblich. Und was waren das doch für schöne Zeiten, als wir noch in der Baracke waren. Nun, damals hatte man sich gesehnt, endlich wieder ein festes Haus zu haben, das man heizen konnte. Aber so sind wir Menschen. Der Blick in die Vergangenheit, der lässt die Vergangenheit oft als Idylle erscheinen. Diese Sehnsucht nach dem Gestern ist aber gefährlich, weil sie den Blick für das Neue verstellt. Der andere rettende Strohhalm ist die Ideologie. Voller Überzeugung will man alles richtig machen, ganz richtig machen. Radikaler, konsequenter müsste man doch sein, dann würde alles gut. Das Bild einer idealen Gemeinde, wie es Baptisten gerne im Kopf haben, beherrscht dann die Szene. Und dieses Bild muss mit aller Kraft, mit aller Gewalt umgesetzt werden. Aber das führt in die Irre. Was Nostalgiker und Idealisten eint, ist allerdings die Freudlosigkeit. Und so legt sich in solchen Situationen Mehltau auf eine Gemeinde, in der Nostalgiker die Vergangenheit ehren und ihr nachtrauern und Idealisten von einer schönen neuen Welt träumen. Gemeinsam ist beiden, sie verweigern sich der Gegenwart. Wir wollen uns der Gegenwart nicht verweigern, sondern heute in heiterer Gelassenheit Gemeinde sein. Beim Blick in die Bibel bin ich auf einen Satz des Apostel Paulus gestoßen, der ja in einem schwierigen Kontext steht, zugegebenermaßen. Er sagt, er möchte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern zur Freude der Christen beitragen. Oder in der Luther-Übersetzung, wir sind Gehilfen eurer Freude. Das Zitat stammt aus der Einleitung zum 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 24, könnt ihr es nachlesen, und ist Teil einer Verteidigungsrede des Apostels. Ja, es war nötig, dass der Apostel sich rechtfertigte. In Korinth war man nämlich des Gemeindegründers überdrüssig geworden. Man hatte Zweifel gesät an seiner Autorität. Im Vergleich zu anderen Aposteln hatte Paulus Schwächen, gewiss. Von einem rauschenden Abschiedsfest in Korinth war nicht die Rede, sondern von enttäuschten Erwartungen und Missverständnissen. Es war zu einem Zerwürfnis zwischen dem Apostel und seiner Gemeinde gekommen. In seinem Brief versucht nun Paulus, den Faden wieder aufzunehmen und eine neue Beziehung zu knüpfen zu seiner Gemeinde, die er doch gegründet hatte. Im Raum standen Vorwürfe der Christen in Korinth, Paulus sei unzuverlässig. Was soll man auch von einem Mitarbeiter halten, auf dessen Wort man sich nicht verlassen kann? Der Apostel hatte angekündigt, nach Korinth zu kommen und war nicht erschienen. Der Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit wog schwer. Vielleicht fühlten sich einige in ihrer Ehre verletzt. Sind wir ihm das nicht wert, dass er kommt oder sich zumindest entschuldigt? Hören wir deswegen auf die Rechtfertigungsrede des Paulus. 2. Korinther 1, Abvers 12. Auf eins sind wir stolz und das bezeugt auch unser Gewissen. Wir verhielten uns in dieser Welt immer uneigennützig und aufrichtig, so wie es Gottes Willen entspricht. Wir ließen uns nicht von menschlicher Klugheit leiten, sondern von der Gnade Gottes. Das galt ganz besonders, wenn wir bei euch waren. Wir schreiben euch nichts anderes als das, was ihr hier lest und versteht. Ich hoffe nur, dass ihr es richtig verstehen werdet. Zum Teil habt ihr es ja bereits verstanden. Am Tag unseres Herrn Jesus könnt ihr stolz auf uns sein. Ebenso können wir dann stolz auf euch sein. Wir schätzen doch Menschen ganz besonders, wenn sie echt sind, authentisch. Wenn sie uns nichts vorgaukeln, sondern offen und ehrlich sind. Paulus ist stolz darauf, eine ehrliche Haut zu sein. Er ist offen und geradeaus, macht keine taktischen Spielchen und spielt kein doppeltes Spiel. Er weiß, dass es unter Christen auch anders sein kann. Da zeigt mancher ein anderes Gesicht, als er es wirklich hat. Hermann Heinrich Grafe, der Gründer der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland und in Elberfeld der ersten Freien Evangelischen Gemeinde überhaupt, wusste das nur zu gut. Eins seiner Lieder, die damaligen Gemeindegründer waren Liederdichter sowie Hillsong-Leute heute, hat es bis in unser Gesangbuch Feiern und Loben geschafft. Dort dichtet er vor 180 Jahren, lass uns doch nichts anderes scheinen, als wir denken, als wir es meinen, mach uns lauter, mach uns wahr. In dem Lied, wenn wir singen, wenn wir beten. Ein Gebetsruf. Lass uns doch nicht anders scheinen, als wir denken, als wir es meinen, mach uns lauter, mach uns wahr. Die Frage der Glaubwürdigkeit war auch 1847 schon ein großes Thema und wird es auch 2047 noch sein. Wir können heute auch ein Lied davon singen, dass Christen nicht immer ihr wahres Gesicht zeigen. Dieses Versteckspiel hat seinen Grund allein in mangelndem Gottvertrauen. Paulus sagt, wir ließen uns nicht von menschlicher Klugheit leiten, sondern von der Gnade Gottes. Wir müssen uns nämlich unser Ansehen nicht selbst verschaffen, müssen uns nicht darum sorgen, wenn wir uns allein auf Gott verlassen, der uns mit liebevollen Augen ansieht, der unser Ansehen schafft. Wir können auf das Lob von Menschen verzichten, wenn es uns vor allem wichtig ist, was Gott von uns hält. Wie geht der Text weiter? Im Vertrauen darauf wollte ich gleich zu Beginn meiner Reise zu euch kommen und euch sogleich zweimal die Gnade Gottes bringen. Denn ich hatte vor, auf dem Weg nach Mazedonien zu euch zu besuchen und auf der Rückreise von Mazedonien wollte ich noch einmal zu euch kommen. Dabei hättet ihr mir gleich für die Weiterreise nach Judäa mich ausstatten können. In Klammern mit einer Geldspende. Bin ich etwa leichtsinnig gewesen, als ich mir das vorgenommen habe? Oder mache ich Pläne nach Menschenart und meine Nein, wenn ich Ja sage? Paulus hatte seinen Besuch in Korinth angekündigt. Es sollte keine Stippvisite sein, wie sie heute vielleicht machen, zwischen zwei Zügen oder zwischen einem Zwischenstopp eines Fluges. Solltet ihr nächsten Sonntag mich berufen, dann werde ich am 5. hier predigen und wir werden auf dem Weg von Singen, wo meine Mutter ihren 93. Geburtstag feiert, nach Köln sein, wo wir die Schwiegereltern besuchen und dann am nächsten Tag hier sein. Und dann sind wir ziemlich fertig wahrscheinlich. Das sind Stippvisiten, da guckt man nur mal eben vorbei. So wollte es Paulus nicht machen. Wenn er irgendwo hinging, hatte er Zeit mitgebracht. Wenn er hinging, denn er war ja nicht gekommen. In der Antike hatten solche Begegnungen große Bedeutungen, waren mit Kosten und Mühen verbunden. Der Besuch eines Apostels hatte zudem eine geistliche Dimension. Er verband nämlich die Gemeinde mit ihrem Herrn. Ja, das Neue Testament, das wir zur Hand nehmen, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen wollen, das gab es schlichtweg nicht. Und so waren die mündlichen Zeugen von ganz besonderer Bedeutung. Und wenn da einer kommt, der uns Unmittelbares vom Herrn erzählen kann, dann hat das eine besondere Bedeutung, wenn wir nicht selber in die Schrift schauen können. Was wir tun sollten, weil es uns nämlich gut tut, mit Jesus im Kontakt zu sein. Da konnte ein ausbleibender Besuch schon richtig wehtun. Paulus schreibt, welche Absicht bei ihm dahinter steckte. Er wollte die Korinther ja in das Hilfsprojekt für die Hungernden in Jerusalem einbeziehen. Die alten Hasen unter euch wissen das. In Jerusalem war es zu einer Hungersnot gekommen. Die Gemeinde war sowieso verarmt, weil sie in grenzenlosem Überschwang der Liebe alles Vermögen eingesetzt hatte, um es zu verfrühstücken. Und nun war nichts mehr da. Deutsche hätten gesagt, selber schuld. Aber Paulus sagt, nein, das ist eine gute Gelegenheit, um die Liebe Gottes zu teilen und organisiert eine Sammlung unter den griechischen Gemeinden, um in Jerusalem zu helfen. Er hatte sorgfältig geplant, aber dann ist alles anders gekommen. Ich kenne solche Situationen ja auch, ihr sicherlich ebenfalls. Ich bin jemand, der ziemlich leicht Ja sagt. Werde ich um was gebeten, dann sage ich erst einmal Ja, um dann nachzudenken, ob das denn überhaupt sinnvoll war, Ja zu sagen. Manchmal muss ich dann ausbaden, dass ich die Termine doch nicht so vertragen, wie ich das eigentlich gedacht habe. Die Leute, die gelernt haben, Nein zu sagen, die haben es da leichter. Aber so bin ich nun mal. Für mich waren die letzten Jahre als Pastor in Kassel besonders durch den Zuzug von Geflüchteten geprägt. Hunderte Syrer, Iraker, Iraner und Eritreer sind durch die Kirche im Hof gegangen und gehen noch durch die Kirche im Hof. Einige lernen Deutsch, andere lernen Christus kennen. Für viele ist die Gemeinde ein Ort der Kraft geworden, gerade in unwirtlichen Zeiten. Ganz wichtig, es herrscht eine Atmosphäre der Freude, der Freundlichkeit. Jeder wird herzlich willkommen geheißen, denn bei Gott ist jeder willkommen. Niemand soll gehen, ohne etwas von der Freundlichkeit Gottes zu spüren. Nun, ich hatte es mir zur Regel gemacht, möglichst jeden, der engeren Kontakt suchte, in seiner Notunterkunft zu besuchen. Und ich habe gemerkt, dass ein solcher Besuch Wertschätzung ausdrückt. Nicht meine Einladung war wichtig, sondern dass ich Leute zu mir eingeladen hätte, sondern mein Besuch bei ihnen. Ich nannte das manchmal missionarisches Kaffeetrinken. Ich erinnere mich, wie sich die Familie, der Name jetzt keine Rolle spielt, bei unserer arabischen Mitarbeiterin beschwerte. Der Priester war schon bei allen, nur bei uns noch nicht. Nun, sie kam aus der orthodoxen Tradition, von daher war ich natürlich der Priester. Aber interessant war eben die große Beleidigtheit. Der hat uns noch nicht besucht. Der hat uns nicht wertgeschätzt. Alle anderen schätzt er mehr wert als uns. Naja, ich bin dann gleich hin und wir haben Kaffee getrunken und nochmal Kaffee getrunken. Alles gut. Eine kleine Beobachtung am Rande. Paulus hatte ja sehr Wichtiges geplant. Er wollte die Korinther in die Verantwortung für die weltweite Familie Gottes einbeziehen. Er hatte sie gebeten, Geld für die notleidenden Christen in Jerusalem und Judäa zusammenzulegen und es mit ihnen gemeinsam dorthin zu bringen. Der ausbleibende Besuch war auch in dieser Hinsicht schlimm. Man brauchte die Hilfe der Gemeinde in Korinth wohl doch nicht so nötig. Sonst wäre er wohl gekommen. Es ist gut, wenn wir Teil von Netzwerken sind, in denen unsere Hilfe gebraucht wird und in denen wir etwas miteinander tun können. Gestern bekam ich einen Brief aus dem Baptistischen Weltbund, dass inzwischen 5,8 Millionen Euro zusammengelegt worden sind, um Geflüchteten aus der Ukraine und in der Ukraine zu helfen. Es ist ein Privileg, dabei zu sein, wenn andere Christen in Not sind. Und es ist eine Ehre, zu dieser Struktur beizutragen. Kleine Nebenbemerkung. Ich war 12 Jahre lang im Präsidium unseres Bundes und habe dort 10 Jahre lang die Finanzen verantwortet. Ich weiß es sehr wohl zu schätzen, dass Gemeinden mittragen und sagen, wir tragen unsere Verantwortung für das Gemeinsame mit. Ich wundere mich, dass es Gemeinden gibt, die sich dieser Freude nicht beteiligen. Wie es bei euch ist, habe ich nicht nachgeguckt. Ich weiß es nicht. So, aber neben diesem kleinen kirchenpolitischen Ausflug, heute gibt es einen Rundbrief der Gemeinde Kassel. Jeden Morgen am Sonntag verschicken die so einen Sonntagsbrief mit den Hinweisen. Ist hier vielleicht auch so, ich weiß es nicht. Und dabei ist heute ein Anhang über die Einweihung der Baptistenkapelle in Stettin, der Wiedereinweihung dieses 170 Jahre alten Gemeindehauses. Mit großem Liebe und Enthusiasmus hat eine Gemeinde von 40 Mitgliedern dieses Gemeindehaus saniert, von Grund auf denkmalgeschützt, mit der großen Überschrift Baptistengemeinde in Deutsch, weil sie der Tradition entsprechen und daran erinnern, dass hier auch schon vor polnischen Zeiten Christen zum Gottesdienst zusammenkamen. In Kassel hatten wir vor 2 Jahren, auf der Höhepunkt der Corona-Krise, eigentlich den Besuch des dortigen Pastors erwartet, der dankenswerterweise Deutsch kann, weil er in Tübingen Theologie studiert hat. Und er konnte nicht kommen, weil Corona das verhinderte, ganz ähnlich wie in Korinth. Aber nun war es eine große Freude, dass die Gemeinde mit einer Kollekte damals dieses Projekt unterstützen konnte und kann sich jetzt mitfreuen. Das ist dieses Miteinander. Und von dem schließt er jetzt die Korinther aus. Kommt nicht, will ihr Geld nicht, hat wohl Besseres zu tun. Mit Wertschätzung hat das doch nichts zu tun. Paulus dagegen: Aber Gott ist mein Zeuge. Keins unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus, haben bei euch Gottes Sohn, Jesus Christus, verkündigt. Und von dem gilt ja, er war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er uns versprochen hat. Auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Wir Menschen sind fehlbar und nicht allmächtig. Es kann passieren, dass wir unser gegebenes Wort nicht einhalten können oder unsere Pläne ändern müssen. Wir sind auch nicht perfekt. Der Einzige, der restlos glaubwürdig ist, der authentisch und echt ist, ist Jesus Christus. Entscheidend ist es, sich an ihn zu halten. Viel wichtiger, als dass Paulus und die anderen vollkommen sind, ist doch, dass sie die Korinther in Verbindung zu Jesus gebracht haben, mit Jesus gebracht haben. Der ist eindeutig, zuverlässig und jedem Einzelnen von uns nah. In der Zeit der großen römischen Christenverfolgung im 3. Jahrhundert nach Christus wandten sich viele, auch leitende Leute von der Gemeinde und vom christlichen Glauben ab. Sie sagten sich vom Christentum los, um ihren Ruf zu retten, manchmal sogar ihr Leben. Die standhaft geblieben waren, fragten sich nun, ob ihre Taufe denn eigentlich gültig wäre, wenn die Täufer ihren Glauben verleugnet hätten. Die Entscheidung der Kirche war eindeutig. Taufe, auch wenn sie von abgefallenen Priestern oder Pastorinnen und Pastoren oder weiß ich was allem gespendet wurde, behält ihre Gültigkeit. Sie verbindet ja nicht mit dem Täufer, sondern mit Christus. Also ein wesentlicher Unterschied, ob wir auf Menschen hin ausgerichtet sind oder auf Christus. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, denkt doch daran, ihr seid doch nicht auf Christus, auf Paulus oder auf Petrus oder auf Apollos getauft. Ihr seid doch auf den Namen Jesu Christi getauft. Ihr seid durch die Taufe mit Christus verbunden und nicht mit dem Täufer. Darum ist die Qualität des Täufers nicht entscheidend. Weiter schreibt Paulus, Gott selbst ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss auf das ewige Leben ins Herz gegeben. Verlass ist also auf Christus, dann auf lange Zeit niemand und dann vielleicht auf uns. Und darum muss das Vertrauen in ihn gefestigt werden, sowohl bei den Korinthern wie auch bei Paulus und seinen Mitarbeitenden. Der Geist Gottes weckt in den Christen den Glauben. Er selbst wirkt den Glauben, nicht die Überredungskunst von Menschen oder eine überzeugende Performance oder eine tolle Persönlichkeit. Interessant, dass hier von einem Vorschuss des Vertrauens auf das ewige Leben die Rede ist, dem Heiligen Geist, der uns die Gewissheit schenkt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sprechen manchmal von einem Vertrauensvorschuss, wenn wir einem Menschen etwas anvertrauen, den wir noch gar nicht so gut kennen. Könnte es sein, dass nicht nur wir einen Vertrauensvorschuss des ewigen Lebens bekommen haben, sondern auch einen Vertrauensvorschuss Gottes? Er vertraut fehlbaren Menschen wie dir und mir und uns die Verkündigung des Evangeliums an, legt sein Reich in unsere Hände. Weiter bei Paulus. Gott soll mein Zeuge sein. Ich versichere bei meinem Leben, nur weil ich euch schonen wollte, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Wir sind schließlich nicht Herr über euren Glauben. Wir sind nur Mitarbeiter, die zu eurer Freude beitragen sollen. Denn ihr steht ja fest im Glauben. Paulus muss ziemlich außer sich gewesen sein, als ihm die Verdächtigungen und Vorwürfe aus der korinthischen Gemeinde zu Ohren kamen. Auch wenn er vermutlich einige hundert Kilometer entfernt war, irgendwo bei Ephesus vermutlich, und die Ägäis ihn von Griechenland trennte. Böses Geschwätz ist schneller als jeder Bote. Üble Nachrede wirbelt wie Blätter im Herbst durch die Luft. Und das Gemeine, man kann sich kaum dagegen wehren, wenn einem unlautere Motive unterstellt werden oder man der Lüge verdächtigt wird. Der wütende Paulus schwört, obwohl Jesus das doch ausdrücklich verboten hatte. Aber manchmal verliert auch ein Apostel die Nerven. Am liebsten wäre er wahrscheinlich sofort aufgebrochen, um der Gemeinde die Leviten zu lesen. Aber nur um euch zu schonen, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Was hätte eine solche Strafexpedition denn wohl auch gebracht? Auf dem Weg nach Griechenland hätte sich der Zorn des Apostels nicht gelegt. Von Hafen zu Hafen wäre seine Verbitterung gewachsen. Und wie hätte man sich die Begegnung denn vorzustellen gehabt? Paulus, der wutschnaubend sich selbst rechtfertigt? Oder die korinthischen Gegner beschämt? Heute würde das vielleicht zum Rücktritt eines Gemeindeleiters führen oder mit dem Ausschluss notorischer Quengeler. Aber diese Spielregeln deutschen Vereinsrechts gab es damals noch nicht. Vermutlich wären die Christen einfach weggeblieben. Die einen, weil sie schlechtes Gewissen gehabt hätten, die anderen, weil sie die schlechte Stimmung nicht aushalten konnten. Ist doch heute genauso. Wenn in einer Gemeinde die Leute weglaufen oder keine neuen dazukommen, was fast dasselbe ist, dann liegt das selten am falschen Liedgut oder an der langweiligen Predigt. Viel öfter ist es eine Grundstimmung, die die Leute vergrault oder gar nicht erst heimisch werden lässt. Wir müssen uns als Gemeindeleute darum immer wieder fragen, ob in unseren Gemeinden eine Atmosphäre herrscht, in der wir von der Gnade Gottes berührt sind oder ob wir gnadenlos miteinander umgehen. Paulus sieht sich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als Herren über den Glauben der Korinther. So wenig wir den Glauben eines anderen Menschen wecken können, so wenig können wir ihn auch kontrollieren. Überprüfen könnten wir höchstens ein formuliertes Glaubensbekenntnis. Wir können abfragen, ob jemand die Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses aus dem 5. Jahrhundert hersagen kann. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und so weiter. Oder wir könnten nachforschen, ob der Gläubige die Schöpfungsberichte als naturwissenschaftliche Aussage versteht und so weiter. Aber damit wird nichts gut. Ich habe vorhin schon erzählt, dass in Kassel viele Menschen aus dem Islam zu Christen geworden sind. Für diejenigen, die aus dem Iran oder aus Afghanistan kommen, war und ist die Anerkennung als Geflüchtete wichtig durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Oft wird ihnen unterstellt, sie seien aus rein pragmatischen Gründen in Deutschland und hätten überhaupt keine religiösen Motive, sie seien Scheinchristen. Ein iranisches Ehepaar musste also zur Befragung durch das BAMF. Es ging darum, ob ihre Bekehrung nur vorgeschoben war, um in Deutschland bleiben zu können. Fast wären sie an einer entscheidenden Stelle gescheitert. Der Beamte fragte nach dem Inhalt des christlichen Glaubens. Die junge Frau aus dem Iran verstand aber den Sinn der Frage nicht. Der muslimische Übersetzer versuchte ihr auf die Sprünge zu helfen. Na, was sagt ihr Christen denn im Allgemeinen, in jedem Gottesdienst und einmal gemeinsam? Das war der entscheidende Punkt. Und die Antwort kannte sie. Halleluja! Die Antwort war zwar nicht das, was der Entscheider hören wollte, aber sie entsprach genau der Erfahrung der jungen Frau. Sie war nämlich in einer Pfingstgemeinde zum Glauben gekommen. Und ein gemeinsames Halleluja war das ein und alles im Gottesdienst. Von einem gesprochenen Glaubensbekenntnis hatte sie noch nicht einmal etwas gehört. Die Christen jubeln nebenbei, sie sind glücklicherweise anerkannt worden. Aber erst im Verwaltungsgerichtsprozess, in dem der freikirchliche Rechtsanwalt dem Richter beibringen konnte, dass wir weniger Wert auf gesprochene Bekenntnisse legen als auf eine Herzensbekehrung. Die Christen jubeln also über ihren gegenwärtigen Herrn. Das apostolische Glaubensbekenntnis konnte die Frau nicht aufsagen. Wozu auch? Sie war doch zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen und war ihm in ihrem Herzen begegnet. Es machte dann im Verwaltungsgerichtsverfahren glücklicherweise den Unterschied und der Richter verstand etwas vom Unterschied von aufgesagtem Glauben und einem persönlichen Gottvertrauen. In einer Baptistengemeinde spielen die Bekenntnisse meist keine große Rolle. Wir glauben einander den Glauben. Wir vertrauen uns so, wie der Herr uns vertraut und wie wir uns ihm anvertrauen. Statt Herrschaft über die Gesinnung oder den Glauben der Christen auszuüben, wie es ein Sektenführer täte, sieht Paulus den Auftrag der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, zur Freude beizutragen. Freude hat es mit Freiheit zu tun und die Freiheit ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. 2. Korinther 3 heißt das dann, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Im Galaterbrief warnt Paulus davor, dass einige Christen an anderen die Freiheit missgönnen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auflegen. Gehilfen zur Freude, wie es in der Lutherübersetzung heißt, legen niemand eine Last auf. Sie machen das Leben leicht, auch wenn die Umstände schwer sind. Wo der Glaube an Jesus Christus um sich greift, da entsteht eine Atmosphäre der Annahme, der Wertschätzung, kein Klima der Angst, keine Kontrolle, kein Misstrauen. Das sind doch die Dinge, die es überall gibt in dieser Welt. Wenn die Gemeinde den Raum des Vertrauens ist, dann ist sie Licht der Welt und Salz der Erde, denn nach einem solchen Ort sehnen sich die Menschen überall auf der Welt. Was das praktisch bedeutet, habe ich vor ein paar Tagen erfahren. Ich war zu einer Vernissage in Kassel, bin ja gerade mal zwischendurch wieder Rentner, und traf einen Konditormeister aus der Straße, in der die Kirche im Hof liegt. Er nahm mich zur Seite und meinte, er müsse mir etwas erzählen. Nun ist er so ein Bruddelkopf und ich dachte, der will sich über beschweren, über Falschparker oder über irgendwelche Ausländer, die ihm nicht passen, oder irgend sowas. Er hat immer was zu meckern, wenn ich ihn treffe, dachte ich jedenfalls. Er beklagte sich, aber nicht über die Schlechtigkeit der Welt im Allgemeinen und in Kassel im Besonderen, sondern erzählte mir folgende Geschichte. Man muss wissen, dass in der Kirche im Hof jeden Samstag Brot verteilt wird, das in den Bäckereien übrig ist. Der Konditor hatte dorthin Reste gebracht und war danach im benachbarten Supermarkt einkaufen. Als er wieder in den Hof der Kirche kam, um nach seinem Korb zu sehen, sprach ihn eine Mitarbeiterin, die ihn nicht kannte, an und sagte, Sie kommen zu spät. Es ist schon alles verteilt. Was machen wir nur? Der Konditor wehrte ab und sagte, nein, er wolle ja gar nichts, das wäre nicht so schlimm. Doch, 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 sagte die Frau. Die resolute Frau hinter dem leeren Warentisch. Hier geht niemand ohne Brot nach Hause. Sie nahm ein Brot aus ihrer eigenen Tasche, griff zum Messer, das auf dem Verteiltisch lag, und teilte das Brot in zwei Hälften. Unser Nachbar ging heim mit einem halben Brot in der Hand und mit Tränen in den Augen. Ich erzähle diese Geschichte nicht, weil die Gemeinde in Kassel eine so tolle Gemeinde sei. Ist sie auch, aber in diesem Fall spielt sie gar keine Rolle. Denn die Gemeinde stellt lediglich den Raum zur Verfügung und weiß gar nicht, wer dort verteilt und wer dort Gutes empfängt. Aber allein durch diese Kleinigkeit der Offenheit, Menschen diese Verteilaktion zu ermöglichen, hat sich dort etwas abgespielt, was sinnbildlich ist für das, was im Reich Gottes gilt. Es ereignet sich etwas, was wir auch erleben können, wenn wir niemanden ohne Brot von hier weggehen lassen. Dass einer dem anderen das Brot bricht, das ist doch Grund für große Freude. Wir haben es doch noch im Ohr, was die Engel an Weihnachten verkündet haben. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Amen. Wir wollen miteinander beten. Vielleicht greifen einige Gedanken der Predigt auf und bringen sie zum Herrn. Wir machen kein Predigtnachgespräch, aber wir wollen doch das, was wir hören, mit Jesus im Gespräch bedenken. Und wenn niemand was sagt, ist es auch gut. Und wenn jemand einen Impuls hat und sagt, Herr, da könntest du uns hinführen, dann soll er das seinem Herrn sagen, laut oder leise. Und am Ende schließen wir all das ein, indem wir miteinander das Vaterunser beten. Wir stehen auf.